Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Katrin Heise einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute ist eine Frau zu Gast, die nach Deutschland kam, um hier das Geld zu verdienen, das sie in ihrer Heimat, dem ehemaligen oder damaligen Jugoslawien, für ein Studium benötigte. Letztlich sind inzwischen 50 Jahre Deutschland daraus geworden und eine Lebensaufgabe, nämlich hier Flüchtlingen helfen, Kriegs- und Migrationsfolgen lindern. Mit dem von ihr mitgegründeten Südosteuropa-Kulturverein. Ich freue mich sehr, dass Bosika Schädlich hier ist. Schönen guten Tag, Frau Schädlich.
Guten Tag.
Seit genau 50 Jahren in Berlin. Erinnern Sie sich eigentlich noch an den ersten Eindruck, den die Stadt auf Sie gemacht hat? An so Geruch oder irgendeine Begebenheit oder ein Bild, was Sie so mit dem Anfang verbinden?
Das erste war die Mauer.
Ja.
Ich kam mit dem Flugzeug nach Schönefeld und der Bus fuhr uns 80 junge Frauen zur Mauer, die mich sehr an Konzentrationslager erinnerte. Stacheldraht, Porzellan, Ringe für Strom, mhm. Männer in Uniformen, Schäferhunde daneben, Maschinengewehre, ein strenger Blick auf die Pässe, nicht uns in die Augen, mhm. und eine Stadt voller Wunden, mhm. Einschusslöcher an den Mauern, viele Menschen, denen man die Spuren des Krieges an fehlenden Gliedern oder an erröteten Augenlidern sah. Mhm. Ich kam in ein Wohnheim, in dem im Souterrain alte Menschen wohnten, grauhaarig, voller Angst. Erst 18 Jahre später habe ich erfahren, dass diese Menschen damals, 23 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, deutsche Vertriebene waren, die keine Angehörigen hatten, die sie da hätten rausholen können.
Wenn das so die ersten Eindrücke waren für Sie als ganz junge Frau, 19 waren Sie da, glaube ich, hat Sie das nicht erstmal abgeschreckt und quasi wieder umdrehen lassen?
Ich hatte keine Chance. Ich wollte nur ein Jahr bleiben. Das ist jetzt noch nicht zu Ende gegangen.
Das Jahr ist noch nicht zu Ende.
Ich wollte mich erstmal an das eine Jahr einlassen. Ich hatte Assoziationen im Kopf gehabt, auch aus den Partisanenfilmen, die in Jugoslawien die Deutschen in besonderer Weise des Zweiten Weltkrieges uns vorgestellt haben. Dieses hatte in den ersten Stunden, vielleicht auch noch einigen Tagen, zu einer gewissen Distanz zu der Stadt und zu den Menschen in mir geführt. Aber in dem Moment, wo ich die ersten Menschen wirklich kennengelernt habe, am Arbeitsplatz, mein Meister, Herrn Hase, oder die Nachbarin, Frau Röhmhild, war das überwunden. Ich war dann unter Menschen hier.
Im Gespräch heute Bosika Schädlich, die lange Jahre Vorsitzende war des Südeuropa Kultur e.V. Davon war allerdings noch nicht die Rede, als Sie 68 mit 19 nach Berlin gekommen sind. Sie waren geboren in den Bergen nahe Split, glaube ich.
Ich bin in Split geboren. Meine Eltern kamen aus einem Bergdorf, 50 Kilometer von Split entfernt. Dort lebte ich bis zu meinem 10. Lebensjahr und wurde dann in ein Vorort von Split mitgenommen von dem Vater zu anderen älteren Geschwistern, wo wir in eine bessere Schule gehen sollten.
Was war das für ein Jugoslawien, das Sie verlassen haben, 68? Wie war die Stimmung?
Es war eine positive Stimmung zu dem Land. Das war das, was ich registrieren konnte. Wir wurden auch dazu mit allen sozialistischen Aktivitäten Pioniere und Geburtstagfeiern von Tito und verschiedenen Texten und Bildern erinnert. Wir sahen auch die Filme dazu. Als ich mich gemeldet hatte für Deutschland, war gerade Prag besetzt worden und die tschechischen, tschechoslowakischen Touristen durften in den jugoslawischen Hotels ohne zu bezahlen so lange bleiben, wie sie dort bleiben wollten. Das hatte noch mehr den Stolz bei uns Jugoslawen bestärkt, dass wir eine andere Art vom Sozialismus hatten. Als man uns dann die zukünftigen Gastarbeiter in einem Kulturzentrum von jemand von der Partei eingeladen hatte, um uns zu erzählen, dass wir, falls wir Politik machen sollten, wollten, nach Hause zurückkehren sollten, denn im Ausland sind wir die würdevollen Vertreter des Landes, wo wir vorübergehend uns aufhalten, um zu arbeiten und etwas zu verdienen.
Ach, das heißt, Sie waren so eine Art Botschafter. Das ist Ihnen da mitgegeben worden von Jugoslawien?
Alle. Alle Gastarbeiter wurden in diese Weise vorbereitet, dass sie sich von der Politik zurückzuhalten haben. Wir hatten ja unseren besonders tollen Staat, wo wir, falls wir wollten, die Politik hätten machen können.
Wenn ich jetzt höre, dann war das natürlich zu dem Zeitpunkt, Tito, ja, immer ein jugoslawisches Nationalbewusstsein.
Absolut.
Oder hatte Ihre Familie auch ein kroatisches? Hat man da überhaupt in irgendeiner Weise zu Hause drüber gesprochen? Hat die Religion der Nachbarn interessiert oder hat die nicht interessiert?
Es gingen einige Menschen zur Kirche in meinem Bergdorf. Gingen wir zum Schutzpatron des Dorfes, zum heiligen Johannes, auch in die Kirche. Ich war die Abgeordnete meiner Familie, weil ich in der Kirche unsere Gäste einsammeln sollte und zu uns nach Hause einladen sollte, wo traditionell ein großes Fest mit einem geschlachteten Lamm gefeiert wurde, was für mich nicht schön war, das geschlachtete Lamm. Es war auch so, dass man wusste, dass für die Kommunisten, für die Mitglieder, die Kirche keine positive Rolle spielte. Dennoch wusste man auch, dass alle ihre Kinder taufen ließen, heimlich. Jemand brachte die Kinder in die Kirche und man lebte sozusagen ein Doppelleben, das halb heimliche Traditionelle und das Offizielle.
Das ist interessant, was Sie erzählen, weil ich will nämlich darauf hinaus, dass als Sie in Deutschland lebten, also Sie kamen als Jugoslawin und dann veränderte sich ja alles in Jugoslawien später, Ende der 80er, in den 90er Jahren dann. Wann begann man eigentlich, denn eben war davon überhaupt nicht die Rede, die Unterscheidung, die Sie gemacht haben, war vielleicht zwischen Kirche, also gläubig und kommunistisch eingestellt, aber nie zwischen den anderen Bevölkerungsschichten. Wann fingen die Jugoslawen in Deutschland an, sich als Serben und als Kroaten zu fühlen? Wie kriegten Sie das mit hier?
Es kam erst in den 80er Jahren vor, nach dem Tod von Tito, dass die Gastarbeiter, nachdem sie nach Hause gefahren waren im Urlaub, andere Stimmungen mitbrachten. Ich kann mich in eine Beratungsstelle für jugoslawische Frauen in Wedding an eine Frau erinnern, die in den 80ern erzählte, die Serben würden albanische Frauen vergewaltigen massenhaft. Ich hatte gerade eine serbische Zeitschrift Nin, wo dieses von serbischen Journalisten, Soziologen demantiert wurde. Da wurde gesagt, dass die wenigsten Vergewaltigungen und vor allem gegen serbische Frauen auf Kosovo passierten. Diese Frau wollte es nicht glauben. Sie sagte, sie hat das im Fernsehen gesehen. Und da wurde mir klar, dass die Macht der Medien, die Beeinflussung, die Propaganda, die dort einsetzte und einfache Menschen in dem Glauben ließ, dass das die absolute Wahrheit ist. Das veränderte langsam auch die Stimmung unter den jugoslawischen Gastarbeitern in Berlin.
Mein Gast Monika Schädlich hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben jetzt gerade von Ihnen sehr eindrucksvoll gehört, wie das Lebensgefühl der jugoslawischen Gastarbeiter Anfang der 80er noch war und die ersten Zeichen, die sie sahen, die Macht der Medien haben sie angesprochen. Wann war der Moment, wo sie gesagt haben, sie hatten sich ja entgegen ihrer ersten Idee hier doch eigentlich in Berlin niedergelassen, waren jetzt seit vielen Jahren hier, hatten auch eine Familie hier. Wann haben sie für sich beschlossen, ich muss etwas tun, der Zusammenhalt zwischen uns, der löst sich nicht nur auf, wir werden nicht nur gespalten in Kroaten, Bosnier, Serben, sondern der Hass kommt hier auch an. Wir sollten einen Verein gründen, der diese Gräben überbrückt. Wann kam der Gedanke bei Ihnen?
Es gab viele Anzeichen, die das ausdrücken, ausdrückten, was in Jugoslawien passierte, was ich auch über die Medien verfolgt habe, wo die Politiker nicht in der Lage waren, sich über eine Wirtschaftsreform zu einigen und die Wirtschaftskrise aufzulösen. Diese Politiker fingen an, in Gesprächen, die sie dummerweise öffentlich vor laufenden Kameras geführt haben, so zu streiten, dass sie wie in einem Familienstreit die Ereignisse aus der Geschichte, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und was vor 600 Jahren auf dem Amselfeld passiert ist, vorwarfen. Mhm. Sie entfernten sich aus der Gegenwart und sie nahmen die Menschen mit in diesen Ungeist der alten Gräber. Die Menschen in Jugoslawien blieben davon nicht unbeeinflusst und die Menschen in Deutschland, in Berlin auch. Wir hatten die Zeit der Satellitenschützel und der Nachrichten, die hierher kamen.
Kann sich noch erinnern, was in Ihnen vorging, als Sie feststellten, diejenigen, die sich eben noch verstanden, die in einem Wohnheim gewohnt hatten, die miteinander gearbeitet hatten, die ihre Familien kannten, dass da plötzlich so eine Distanz auftauchte?
Was? Es war zunächst eine tiefe Verzweiflung und ein Gefühl von Ohnmacht. Denn damals habe ich viel als Gerichtsdolmetscherin gearbeitet und habe beim Arbeitsgericht viele Menschen erlebt, die Freunde, Arbeitskollegen waren und sich am Arbeitsplatz gestritten hatten, weshalb sie rausgeworfen wurden. Manche wurden auch handgreiflich. Und ich erlebte beim Familiengericht Kinder, die nicht wussten, ob sie zum Vater oder zur Mutter gehen sollten, die sich nach Nation ihrer Eltern entschieden hatten. Es war ein Gespräch unter Freunden, Deutschen und Nicht-Deutschen, also Jugoslawen, wo dieses Thema der eigenen Verzweiflung und Ohnmacht aufkam. Und ein Freund sagte, ja, die anderen haben jetzt nicht mehr den jugoslawischen Club. Sie haben jetzt ihre nationalen Vereine, wo die anderen meistens keinen Zutritt mehr haben. Also, was hindert uns daran, uns einen Club für uns Unabhängige zu gründen? Es war auch ein Anspielen für die jugoslawische Rolle bei den unabhängigen Bewegungen, keine besondere Rolle. Und die Idee war da. Ich wurde ausgekoren, diese Idee umzusetzen. Ich fand es gut, endlich aktiv zu sein.
Sie hatten gesagt, Sie fühlten sich so gelähmt, ne?
Ja.
Und dann wollten Sie Kultur dagegen setzen, gegen diese Gräben. Deswegen Südosteuropa Kultur e.V. Wer ist denn da zu Ihnen gekommen? Oder sind Sie da in Ihrem kleinen Klüngel geblieben? Denn man musste dann ja gegen wirkliche Ressentiments anarbeiten.
Es war die Kultur, weil wir dachten, die Menschen sind verrückt geworden, sind so verblendet und sind nicht mehr durch logische Argumente erreichbar. Die Sprache hatte ihren Sinn als Mittel zur Verständigung verloren. Also wollten wir durch Musik, durch Kunst und durch Theater an die Emotionen rangehen. Deswegen Kultur. Wir haben dann ein Konzept geschrieben, haben Frau John angesprochen.
Barbara John, die damalige Ausländerbeauftragte des Senats.
Und es war unser Glücksfall. Sie gab uns die Mittel, diese Einrichtung zu gründen. Und wir sind dann 92 in die Großbärenstraße 88 eingezogen, wo der Verein zur Förderung deutsch-südosteuropäischer Kulturbeziehungen bald den jetzigen Namen Südosteuropa Kultur e.V. bekam.
Spätestens würde ich sagen 1991 dann mit dem Krieg zwischen Kroaten und Serben und 92 ab dem Bosnienkrieg flohen Hunderttausende, viele, viele Zehntausende kamen hier in Berlin an und auch bei Ihnen im Verein.
Es kamen nach Berlin 45.000 Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Gleich zu Beginn unserer Arbeit waren es 19.500.
Was konnten Sie da tun? Was kam da auf Sie zu?
Ach, wir wollten im Sinne unserer Konzeption arbeiten und haben den kleinen Prinzen in der Muttersprache zu den Kindern in die Flüchtlingswohnheime geschickt. haben dann festgestellt, dass die meisten Menschen, die dort in den Wohnheimen lebten, aus Bosnien kamen. Es waren vor allem Roma, die ein Jahr vor dem Ausbruch des Krieges im ehemaligen Jugoslawien und in Bosnien, dass diese Menschen vertrieben wurden, nicht aus ihren armen Hütten, sondern aus ihren guten Häusern. Da kam der Rassismus hoch, der zuerst immer die ausgegrenzten Roma trifft. Wir haben ganz schnell begriffen, dass die anderen angekommenen Flüchtlinge bei ihren Familien und Freunden untergekommen sind und erst später in Wohnheime umgezogen sind. Aber dass wir jetzt keine Zeit mehr hatten, um zu versuchen, den Geist der Gastarbeiter mit Kultur zu erreichen. Wir mussten den Menschen konkret helfen. Sie brauchten eine Wohnung. Traumatisierte Menschen, vergewaltigte Frauen brauchten eine Therapie. Und da lernten wir, ich, dazu, dass Kultur nicht nur die Veranstaltung, Musik, Theater und so weiter ist, sondern dass Kultur das gegenseitige Helfen, sich unterstützen, solidarisch zu anderen Menschen sein, friedlich, friedensfördernd zu sein, bedeutet. Und wir haben unser Konzept danach ausgerichtet. Ich habe das Glück gehabt, viele Menschen in Berlin zu kennen, mit einigen befreundet zu sein. Hatte Glück gehabt, dass durch diese Arbeit viele Bekannte, meine Freunde wurden, die dann unzählige Menschen, die vor allem 92 aus Bosnien und Herzegowina haben, in größter Not mit unterstützen konnten.
Sie haben die Leute vor allem auch überhaupt angehört, nicht? Das ist ja auch eine Sache, die gerade bei solchen großen Flüchtlingsbewegungen vollkommen in den Hintergrund gerät. Die Not der Menschen, sich anzuhören, sie reden, sie sprechen zu lassen, die ja wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht über das Erlebte sprechen können. Das hat sie doch wahrscheinlich, sie ganz persönlich, sie, die Personen, die hier im friedlichen Deutschland lebten, auch sehr mitgenommen.
Es war so, dass ich, als ich nach Deutschland kam, dachte, die Flüchtlinge, Vertriebenen im Keller meines Wohnheimes haben mit mir nichts zu tun. Was vor meiner Geburt geschehen ist, geht mich nichts an. Aber als die Flüchtlinge kamen und in den ersten 3-4 Monaten frei das erzählte, was ihnen widerfahren ist, und mir immer wieder sagt, du bist die Einzige, die sich das anhört, kriegte ich immer mehr mit, dass das sehr wohl mit mir zu tun hatte. Denn meine Eltern, meine Nachbarn, meine Freunde, Älteren hatten genau das erzählt und hatten ihre Symptome auch gehabt. Sie hatten schlaflose Nächte gehabt, und die Männer hatten immer Angst, waren immer aggressiv zu ihren Kindern, wie die Männer, die jetzt aus dem Krieg kamen. Also ich habe begriffen, dass die Kriege sich wiederholen, dass ihre Auswirkung auf die Menschen dieselbe ist und dass ich durch den neuen Krieg in den Krieg, den meine Eltern im Gewissen erlebt haben, in gewisser Weise auch zurückgeführt werde.
Wir haben sehr viel über Ihre Arbeit jetzt gehört. Ich würde gerne Sie noch ein wenig näher kennenlernen. Sie sind 1948 eben in einem Bergdorf in der Nähe von Split geboren. Das hatten Sie vorhin erzählt. Also das muss man sich schon so vorstellen wie ein doch sehr weltabgeschiedenes Dorf noch, oder wie Sie aufgewachsen sind?
Kein Strom, kein fließendes Wasser, kleine Steinkarten. Man erreicht alles zu Fuß, man bearbeitet alles mit der Hand.
Als Kinder mussten Sie schon mitarbeiten, oder?
Da gab es kein Spielzeug. Die Kinder haben, sobald sie laufen konnten, auf die Küken aufgepasst. Und mit 4 oder 5 auf die Lämmer und mit 6, 7 auf die Schafe. Und man wurde in alles, was Erwachsene taten, einbezogen. Wenn man das nicht tat, wurden die Kinder bestraft. Ich hatte eine gute Mutter, die mich lobte und bei mir eher meine Gier nach der Arbeit und nach dem Gut die Arbeit zu machen beförderte. Das war gut. Es waren nur 50 Kilometer von der Küste entfernt, wo sich eine Mittelmeerkultur ausgebreitet hatte im italienischen Stil. Aber es lagen Jahrhunderte kulturell dazwischen.
Sie haben vorhin, glaube ich, erzählt, dass Sie dann aber so mit im Alter von 10 zu Ihrem Vater nach Split gezogen waren. Er hat da, glaube ich, hatte damals dort gearbeitet. Und dort haben Sie eine Schule besucht. War das eigentlich, wenn man sich jetzt so dieses Dorfleben vorstellt, war das ganz natürlich, dass auch die Mädchen eine gute Schulbildung bekamen?
Es war der Geist des Sozialismus, dass die Frauen im Krieg für die Befreiung gekämpft haben und dass sie jetzt dieselben Rechten hatten. Und wir lernten das schon in der Schule, dass die Frauen durch Bildung weiterkommen. Ich wollte eigentlich von dem Bergdorf weg, weil ich das Schlagen von Frauen, Kindern und Tieren und das Schlachten ganz schrecklich fand.
Das haben Sie auch so beobachtet als Kind, also diese Aggressivität.
Die war nicht zu übersehen. Okay. Es war ziemlich laut und niemand hat sich dafür geschämt. Es wurde alles offen ausgetragen. Als mein Vater mir sagte, er würde mich mitnehmen, ach, das war das Größte, was mir passieren konnte.
Als Sie aufs Gymnasium wollten, war er dann nicht mehr so ganz begeistert von Ihrer...
Ich habe das Leben in der Stadt auch nicht so genossen, weil die Mutter fehlte, die Lobende, der befehlende und strafende Vater war da. Was ich damals nicht wusste, war, dass er schwer traumatisiert war. Er hat am Zweiten Weltkrieg als Partisan mitgewirkt. Und dass er, wie die Väter Gastarbeiter, die aus den ländlichen Gegenden nach Deutschland kommen, Angst hatte vor dem Verhalten der Menschen in der Stadt und unbedingt wollte, dass wir so konservativ, traditionell aufwachsen wie auf dem Lande. Also seine Regeln waren sehr eng gesetzt. Ich habe versucht, dabei zu überleben und hatte viel zu tun gehabt im Haus, im Garten. Er hatte auch einen Weingarten angelegt. Ich wurde die Hausfrau in der Familie und besuchte die Elternabende meiner jüngeren Geschwister. Dass ich nicht in die Handelsschule, sondern ins Gymnasium ging, hatte zwei Monate danach erst erfahren. Und
das haben Sie einfach gemacht?
Ich habe es einfach gemacht.
Was Sie erzählen, also eben auch, wie Sie geschildert haben, dass die Frauen geschlagen wurden in dem Dorf, dann wie Sie Ihren Vater geschildert haben. Sind Sie eigentlich eine kämpferische Person? Also so, Sie haben ja so viel durchgesetzt. Sie haben jetzt eben gerade gesagt, Sie sind dann heimlich aufs Gymnasium gegangen. Das erfordert ja sehr viel Mut von einem Mädchen. Sie waren ja ein kleines Mädchen.
Damals war es mir nicht bewusst, aber heute weiß ich, dass es von meiner Mutter kam. Sie war eine kämpferische Natur. Ganz stolz. Sie war in allem, sie wollte es, die Beste sein. Sie konnte am besten stricken, weben, die besten Tiere, die besten Pflanzen. Sie hat uns auch die Botschaft versucht zu vermitteln, wir sollen das Land nicht verlassen. Niemand von uns ist auf dem Lande geblieben. Die alten Häuser stürzen ein. Ich bin seit einer Weile nicht mehr dort gewesen, weil ich die Erinnerung an heile Dächer nicht verlieren möchte durch die Löcher, die entstehen, wenn das Dach weg ist.
Wenn Sie jetzt dahin fahren, das tut Ihnen weh?
Das tut mir weh zu sehen, dass es das nicht mehr gibt. Mhm. Und in meiner Erinnerung leben alle Menschen noch, mit denen ich auch meine Freude hatte, mitten in der Natur und zwischen den Tieren.
Sie sind mit 80 Frauen.
Mit
80 Frauen 1968 dann nach Berlin. Sie haben die Geschichte der Gastarbeiterinnen relativ schnell auch so ein bisschen analytisch sich in Deutschland angeguckt. Sie haben eine Ausstellung relativ schnell über dieses Leben, was Sie dort führten, gemacht. Wollten Sie da Deutschen zeigen, so vielfältig sind wir? Oder was war so der...
Ich wohnte in einem Wohnheim in der Flottenstraße in Reinickendorf, in dem 1200 jugoslawische Frauen wohnten.
1200?
Ja. Ich war die Einzige, die ein Abitur hatte. Damals kamen vor allem Menschen, die am Fließband arbeiteten.
Sie ja auch letztlich. Sie haben bei AEG gearbeitet.
Ich habe bei AEG gearbeitet, aber ich hatte das Glück gehabt, dass ich gleich zeigen konnte, dass ich Englisch kann und wurde Prüferin an einem Mikroskopen. Und ich war die Einzige aus diesem ganzen Wohnheim, die das halbe Gehalt investierte in die Berlitz-Schule, um schnell Deutsch zu lernen. Was mir dann half, was ich so nicht gesehen habe, dass es kommen würde, aber ich habe mich tatsächlich geschämt, dass ich nicht studiere, sondern als Arbeiterin arbeite. Und ich dachte, ich gehe jetzt und lerne mindestens Deutsch, damit ich die Zeit des Zeitverlustes als Arbeiterin durch das Lernen der deutschen Sprache, damit ich später die deutschen Philosophen in ihrer Muttersprache lesen kann.
Was dann ja auch der Fall war. Sagen Sie noch ganz kurz was zu dieser Ausstellung. Da haben Sie dann tatsächlich aber die anderen Frauen noch mit abgebildet. Das war Ihnen schon wichtig.
Ich habe abgebildet, wie schwer für die Frauen es war, sich anstrengen zu müssen, die besonders guten Gastarbeiterinnen zu sein, was uns auf den Weg
von unserer
Führung gesetzt wurde. Sie wurden die besonders Guten, aber das kostete auch viel Kraft und viele konnten es nur durch Psychopharmaka überwinden. Ich merkte, dass sie auch die am besten Gekleideten waren, dass sie auch im Beruf weiterkamen, aber wenn wir privat unter uns auch in den ersten Gesprächsgruppen, die ich führte, zusammen waren, dann erzählten sie davon. Und diese Geschichte von dem Preis, den die Jugoslawen für die besonders gute Integration zahlten und für das Unauffälligsein, das wollte ich mit der Ausstellung darstellen und kriegte dann auch die Unterstützung des Berliner Senats für diese Ausstellung, die durch viele deutsche und jugoslawische Städte gelaufen ist. Der Weg jugoslawische Frauen in Berlin wurde zum ersten Mal 87 in Berlin zu 750-Jahr-Feier der Stadt ausgestellt.
Eine der Frauen ist hier im Studio, nämlich Bosika Schädlich, die, als sie dann schon einige Jahre, Jahrzehnte eigentlich hier in Deutschland, in Berlin gelebt hatte, dann den Südosteuropa-Kulturverein gegründet hat. Frau Schädlich, Sie haben geschildert, was die Anfänge eigentlich ausgemacht hat. Letztlich ist ganz vieles in Ihrer Arbeit, die Sie da leisten, ja auch mussten, auch das klang vorhin schon an, war das Bearbeiten von Traumata, von Kriegstraumata, die Ihnen deutlich machte, dass Sie selber davon auch betroffen sind. Sie haben das vielfach getan, indem Sie Erzählcafés gegründet haben, wo Sie die Leute mit unterschiedlichsten traumatischen Erfahrungen zum Reden gebracht haben. Nicht nur hier, sondern Sie haben es tatsächlich auch in Bosnien gemacht. Sie sind dann auch später dorthin gefahren. Was für eine Atmosphäre muss man schaffen, damit diese Menschen überhaupt das Reden anfangen?
Vor den Erzählcafés war die Arbeit in großen Gruppen traumatisierter Menschen, die entstanden sind, nachdem die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien aufgefordert wurden, nach dem Daytoner Vertrag, also einem Frieden auf dem Papier und nicht in der Realität, nach Hause zurückzukehren.
Weil dann so viele Wunden wieder aufbrachen, als
genau.
Es hieß, ihr könnt zurückgehen?
So ist es. Ah. Die Menschen, die sich sicher wähnten in Deutschland, haben plötzlich wieder das gesehen, was sie glaubten, hinter sich zu haben. Und einige waren zugegen, wie ihre Kinder umgebracht wurden. Einige hatten sich mit Leichen zugedeckt, damit sie nicht umgebracht werden, unterwegs von Srebrenica nach Tuzla und so weiter. Also Schrecken kamen wieder hoch. Und diese Menschen wollten gleichzeitig nicht zu Psychologen oder Psychiatern gehen, obwohl sie dieselben Symptome hatten, die genau dort behandelt werden. Denn sie wussten, dass ihre schlaflosen Nächte, ihre Symptome haben mit dem zu tun, was sie erlebt haben. Sie wollten nicht, dass jemand glaubt, sie seien verrückt. Sie kamen also zu mir. Keine Therapeutin, in ein Kulturzentrum und nicht in ein Behandlungszentrum. Und sie wollten vor allem mir ihre Geschichten erzählen. Die Geschichten waren so schrecklich, dass ich davon erneut überrollt wurde.
Ich wollte gerade sagen, wie haben Sie das ausgehalten? Sie sind ja keine Therapeutin. Also gerade diese Distanz dann auch zu schaffen, ist ja...
Ich hatte das Gefühl gehabt, das sei mir alles vertraut. Ich habe ihnen zugehört und hatte immer sie darin bestätigt, dass es alles richtig ist, was sie fühlen und dass es die Folge dessen ist, was sie erlebt haben. Sie erzählten es mir, damit ich ihnen helfe, nicht nach Hause vertrieben zu werden, wo die Täter noch frei und bewaffnet waren, sondern ich sollte den deutschen Staat, die deutschen Politiker überzeugen, dass sie hier noch bleiben dürften. Ich sagte immer wieder, ich kann nichts versprechen. Ich kann nur sagen, dass ich ihre Botschaft weitertragen werde. Nach einigen Wochen hatte ich nichts mehr getan in meiner Arbeit, als von morgens bis abends diesen Menschen zuzuhören. Die Schlange war 10, 20, 30 Meter lang. Und ich wusste, es gibt keinen Ort, zu dem ich diese leidenden Menschen schicken könnte. Ich kann sie auch nicht wegschicken in dieser Not, in diesem Zustand.
Wobei sich dann ja gerade auch Gruppen gebildet haben, die mit traumatisierten
Bürgerkriegsgeschichten. Das habe ich, als meine Kollegen sagten, so geht's nicht weiter, du wirst verrückt, du machst nichts mehr, du bist Geschäftsführerin hier, du beachtest uns, die Kollegen, nicht mehr. Das hat mir zu denken gegeben. Dann habe ich eine Gesprächsrunde gebildet, wie ich sie früher mit den Gastarbeiterinnen geführt habe. Und die Menschen kamen in gemischte Gruppen. Ich habe dann verstanden, Männer und Frauen können nicht zusammenbleiben, vergewaltigte Frauen können von den Männern nicht erzählen und hatte das Glück gehabt, eine wunderbare Analytikerin, Christiane Angebahn-Küster, zur Seite zu bekommen, die fast 3 Jahre die Gruppe mit mir zusammen geleitet hatte. Ich habe übersetzt und sie hat die Gruppe geleitet. Ich habe dann meine Ausbildung bei ihr durch das Arbeiten gehabt und habe die Männergruppe für Überlebende der unterschiedlichen Todeslager in Bosnien und des Massakers in Srebrenica alleine geführt. Und da, in diesen Gruppen, habe ich gehört von älteren Männern, dass sie in der Situation, wo sie das Schlimmste, was sie erlebt haben, erzählen sollten am Anfang, um in die Gruppe einzusteigen, sie erzählten immer vom Zweiten Weltkrieg. Und nicht von dem, was jetzt geschehen ist. Da habe ich verstanden, dass das Erste, was sie erlebt haben, jetzt obendrauf steht und dass es so nicht nur ihnen geht, sondern allen Menschen immer. Da habe ich meine Augen auch für die Deutschen geöffnet, um mich herum und habe die Menschen danach gefragt und erfahren, dass viele, die als Helfer bei uns waren, als Kinder den Zweiten Weltkrieg auf der Flucht oder in den ausgebombten Kellern überlebt haben. Ich habe daraus dann die Erzählcafés gegründet, in denen die Flüchtlinge ihre neue Geschichte erzählen sollten und Deutsche ihre ebenfalls frische Geschichte des Zweiten Weltkrieges, damit ein Verstehen füreinander entsteht, damit die Jugoslawen die Deutschen ebenfalls als Leidende und nicht die Menschen, die uns in Partisanenfilmen die Nazis erleben, sondern dass sie sich näher kommen und damit die Deutschen die Flüchtlinge nicht als etwas Fremdes, was ihnen auf der Tasche sitzt, sondern als Menschen, die voller Angst sind und hier Zuflucht bekommen haben, erleben.
Erfahrungen, Erlebnisse, Erinnerungen von Bosika Schädlich hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir laufen jetzt die letzten Minuten im Gespräch mit Bosika Schädlich. Sie haben geschildert, wie Sie versucht haben, ja, gegenseitig eigentlich Verständnis zu wecken, auch bei den Deutschen für die Flüchtlinge und umgekehrt. Jetzt reden wir die ganze Zeit von den 90er Jahren, beziehungsweise den Ende der 90er Jahre, 2000er Jahre, 2015. Haben Sie da eigentlich das Gefühl gehabt, Deutschland hat gelernt aus den großen Flüchtlingsbewegungen in den 90er Jahren, jetzt als die Syrien-Flüchtlinge kamen?
Deutschland hat gelernt, die Welt hat etwas über das Trauma und Auswirkungen von Trauma gelernt. Auch die Bundeswehr beschäftigte Hunderte von Psychologen. Man hat noch nicht ausreichend gelernt, was die Prävention betrifft, dass man Kriege verhindern muss. Ich habe daraus eine Stiftung gegründet. Sie heißt die Stiftung Überbrücken und sie soll den Menschen helfen, ihre individuellen Traumata zu bearbeiten und sie soll den Gesellschaften helfen, aus den Traumata der vergangenen Kriege so zu lernen, dass sie sich so verhalten wie Deutschland und Frankreich heute, dass sie daraus Freundschaften bilden. Das ist das, womit ich mich jetzt beschäftige.
Jetzt, wo Sie 70 Jahre alt werden, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Frau Schädlich, welcher wäre das?
Frieden. Frieden für die Menschen.
Dankeschön, Bosika Schädlich, hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.